Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Der Kompressor-Podcast ist hier. Ich bin Massimo Majo. Hallo. Und wir lassen es jetzt mal kurz bleiben mit dem feinen Geist und den subtilen Nuancen. Das hier kommt schön muskelbepackt daher. Der Soundtrack zu Conan der Barbar. Arnold Schwarzenegger in einer der bekanntesten Fantasy-Opern Hollywoods. Und die entsprechenden Bilder kommen auch gleich in unsere Köpfe. Dramatische Landschaften, bizarre Wesen, halbnackte Kriegerinnen. Kurz gesagt, Fantasy Art ist auch gerne zu sehen auf Covern von billigen Fantasy-Büchern oder jetzt auch im edlen Kunstband Masterpieces of Fantasy Art. Ist gerade erschienen im Taschenverlag. Was genau darin zu sehen ist, das hat uns Thomas Groh erzählt. Er hat sich den kiloschweren Band angeschaut und er hat erstmal versucht, dieses Genre Fantasy Art so ein bisschen zu definieren.
Die Stichworte fielen ja schon. Zu sehen sind Barbaren, wir sehen epische Landschaften, wir sehen fremde Planeten, alles ist völlig entrückt, basic, psychedelisch, unwirklich, irreal. Inhaltlich ist das allerdings nicht so richtig festgelegt. Also in der Fantasy-Art, da fliegen mal kunterbunte Drachen durchs Bild, dann gibt es ganz bizarre Architekturen, die vielleicht einem Fiebertraum von H.P. Lovecraft entsprungen sein könnte. Es gibt tiefe Gewölbe, irreale Naturauswüchse, knallebunte Himmel und aber auch manchmal sumpfig-grünes Ambiente. Also man kann sagen, Horror, Science-Fiction, Fantasy, ob jetzt Conan-Art oder Tolkien-Art, die Grenzen sind da in diesem Band völlig fließend. Ästhetisch ist das auch alles nicht unbedingt auf einen Nenner zu bringen. Wir haben sowas wie anatomischen Hyperrealismus, wo jeder Muskelstrang hervortritt. Wir haben surreale Abstraktionen oder auch so klassizistische kirchengemäldeartige Bilder oder zierlichen Jugendstil auch oder so ganz verdruckte Inner Spaces der 70er Jahre. Also man kann kurz sagen, hier ist so ziemlich alles vertreten, was ich irgendwie mit Fantasy in Einklang bringen lässt.
Ja, das klingt tatsächlich nach einem sehr wilden Sammelsurium in diesem Band.
Ja, auf jeden Fall. Also in diesem Band sind insgesamt 12 Künstlerinnen und Künstler, die genauer vorgestellt werden. Jeder davon hat eine eigene Handschrift, bringt eigene Motive mit rein. Es gibt aber dann eben doch so ein paar kleine Gemeinsamkeiten. Also erstens kann man eigentlich sagen, es spielt fast immer so das Spektakel des Körpers in dynamischer Bewegung so eine ganz zentrale Rolle. Zweitens kann man sagen, das sind alles Meister ihres Fachs. Also das ist handwerklich alles auf allerhöchstem Niveau. Das sind wirklich, wie gesagt, Meister. Was natürlich insofern interessant ist, da Fantasy-Art ursprünglich ja mal, wenn man so will, Gebrauchskunst gewesen ist, also kein eigenes genuines künstlerisches Feld hatte und eigentlich auch immer stark von anderen Märkten abhängig gewesen ist.
Das finde ich spannend. Gebrauchskunst, das hätte ich jetzt gar nicht mit Fantasy-Art zusammengebracht. Wie ist das zu verstehen?
Also Fantasy Art war lange Zeit, das meine ich jetzt auch gar nicht herabwürdigend, sowas wie parasitäre Kunst. Also Kunst, die ihr ästhetisches Vokabular in Abhängigkeit anderer Künste entwickelt hat. Also Diane Hansen, das ist die Herausgeberin dieses Bandes, die hat das in dem Text, der am Anfang des Buches steht, ganz gut zusammengefasst. Fantasy Art, die entstand ursprünglich so im Boom der illustrierten Kinderbücher um die Jahrhundertwende von 1900. Wenige Jahre später, 1920, 1930, kamen dann diese legendären Pulp-Magazine hinzu. Das sind diese, man könnte sagen, Schundhefte mit so diesen ultraknalligen, reißerischen Covern, die Hefte, in denen damals Science Fiction und Fantasy als Genre entwickelt wurde. Und um diese Magazine zu verkaufen, da braucht es eben diese knalligen Coverbilder. Da erlebte Fantasy Art ihre erste Blüte. Auf diese Pulps wiederum folgte nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 40er, 50er Jahren, der Comic-Boom, ja, Superman, Batman, diese Geschichten, aber eben auch Fantasy-Comics. Und dann natürlich der Riesenerfolg in den 50ern von J.R.R. Tolkien mit Herr der Ringe natürlich, der so ein bisschen die heutige Fantasy-Literatur damit begründet hat. Also wir haben plötzlich diese Literatur mit Zauberer, Zwerg, Drache und so weiter. Und da braucht natürlich jedes Buch ein eigenes Cover. Dadurch kommen diese Fantasy-Artists auch in Lohn und Brot. Später schließlich die 70er Jahre, damit die Underground-Comics in Paris, in Frankreich ist das Metal Hurlant, legendäres Magazin. Es kommen die Konzeptalben in der Rockmusik. Wir denken an Meat Love, Bad Out of Hell, große Fantasy-Cover, die da entstehen. Und dann natürlich Star Wars in den 70er Jahren, Ende der 70er, damit der große Science-Fiction- und Fantasy-Boom. Und da erstellen diese Fantasy-Artists schließlich Filmplakate und da verdienen sie dann richtig viel Geld.
Wow, wunderbar zusammengefasst. Die Geschichte der Fantasy-Art. Und das alles bildet auch dieser Band ab, ja?
Ja, also der Fokus liegt natürlich schon sehr auf diesen Vorlagen für Fantasy-Bücher und für die Comics. Wir haben mit Philippe Druyer und Möbius auch zwei Franzosen mit dabei, die in den 70ern also ihre völlig exaltierten Drogengeräusche zu Papier bringen. Aber man stößt beim Blättern eben auch wirklich immer wieder auf tolle Plattencover und Filmplakate, ja.
Wie ist das eigentlich? Gibt es in der Fantasy-Art auch sowas wie Stars mit besonderer Ästhetik? Also es ging ja vorhin schon um Meister ihres Fachs und eigene Handschriften.
Ja, da drohen natürlich zwei Namen drüber. Das eine ist Frank Frazetta und Boris Vallejo. Beide sind so die ganz großen Meister in diesem Bereich. Da glühen die Augen der Fans. Beide sind total obsessive Körperfetischisten, könnte man sagen. Und die haben die Fantasy-Art und was wir heute drunter verstehen, auch wirklich geprägt wie kaum andere Künstler. Das sind also wirklich die mit diesen ganzen muskelbepackten Barbaren, mit den düsteren Totenköpfen und den zähnigen Kriegerinnen, die sich anschmiegen und so weiter. Wir haben ja anfangs auch diesen tollen Soundtrack gehört zu dem Conan-Film. Und der Witz genau an diesem Conan-Film war eben, dass diese Figur Conan eigentlich in diesem Film nur noch ganz vage was zu tun hatte mit der Figur, wie sich der Autor des Ganzen, nämlich Robert E. Howard, in den 30ern ausgedacht hat. Aber in den 70ern, und das ist das Interessante, gab es eben Conan-Comics und dazu steuerte Frank Frazetta so eine ganze Handvoll ikonischer Bilder bei. Und diese Bilder schlugen damals so dermaßen Bombe ein, dass sie das Bild von Conan und man kann auch eigentlich sagen vom Fantasy-Barbaren ganz generell bis heute eigentlich prägen. Also ganz zugespitzt könnte man sagen, dieser Schwarzenegger-Film, der ist eigentlich eine Verfilmung dieser Frazetta-Bilder und gar nicht so sehr der literarischen Vorlage.
Und dieser Körperfetischismus, der macht ja auch vor den Frauen nicht halt. Also wenn ich mir das so vor meinem inneren Auge durchblättere, dann sieht man da Frauen vor allem nackt wahrscheinlich oder fast nackt.
Ja, natürlich, wobei man auch sagen muss, die Männer sind eigentlich auch fast immer nackt. Also Kleidung spielt da eine ganz geringe Rolle. Aber ich meine, klar, kultursoziologisch ist es natürlich schon so, dass Fantasy Art sich wahrscheinlich immer eher an, ich sag mal, pubertierende männliche Jungs oder pubertierende Jungs richtete. Aber es gibt ja auch eben in diesem Band ein paar sehr eigene Fälle, die ich gerne herausheben würde. Julie Bell zum Beispiel, eine Fantasy-Künstlerin. Bei ihr ist der Anteil von nackter weiblicher Haut eigentlich sogar fast am größten, würde ich fast sagen. Aber diese Bilder, die mit ihrer ganz aggressiv betonten Körperlichkeit sind insofern interessant, weil sie selber eine preisdekorierte Profi-Bodybuilderin war und da vor allem ihr eigenes Körperideal auf die Leinwand brachte, sogar oft mit ihrem eigenen Gesicht, das sie da reingesetzt hat. Wenn man so will, sind das so phantasmagorische Selbstporträts und wenn man so will, mit dem Kunstbezug wäre das so die Cindy Sherman der Fantasy-Art. Zweiter interessanter Fall ist Jeffrey Jones, der für eine melancholisch zerfließende Aquarellästhetik steht. Bei dem sind die Welt und die Körper eigentlich nie wirklich ganz zu Ende definiert, was insofern interessant ist, weil Jones selber viele Jahre an Genderdysphoria litt, also eigentlich eine Frau gewesen ist. Schließlich nannte sie sich deswegen auch Jeffrey Catherine Jones. Und wenn man sich ihre Bilder ansieht, dann tragen ihre Frauenfiguren eigentlich immer ihre eigenen Gesichtszüge, also die von Jeffrey Catherine Jones. Und da werden dann auch so vermeintlich für pubertierende Jungs gemalte Bilder plötzlich so ganz intime Auseinandersetzungen auch mit dem eigenen Körperbild.
Der Bildband Masterpieces of Fantasy Art ist erschienen im Taschenverlag, kommt im Großformat daher, hat 532 Seiten und die kosten 150 Euro. Junge Menschen, die an Covid-19 sterben, das sind immer wieder besonders traurige Nachrichten. Und über einen Tod wird gerade sehr viel getrauert und gesprochen. Die vietnamesisch-deutsche Rapperin Britannia Karma ist im Alter von 29 Jahren an Covid-19 gestorben, hatte hunderttausende Follower auf sämtlichen Kanälen, Millionen Klicks für ihre Songs. Warum Britannia Karma einerseits so beliebt, andererseits aber auch so unbekannt war und was es jetzt für Reaktionen auf diesen Tod gibt, das hören Sie ganz neu hier in diesem Kompressor-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt oder natürlich auch in der DLF-Audiothek.